Wie wird Liturgie gefeiert? Das ist das Thema unserer heutigen Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Renate Mewes. Unser Gast zu diesem Thema ist Marienhiller-Missionar Pater Jörg Thiemann, Seelsorger im Benediktushof Maria Wien. Herzlich willkommen, Pater Jörg.
Herzlichen Dank für die Begrüßung.
Wie wird Liturgie gefeiert? Das Kompendium sagt uns Folgendes dazu. Die liturgische Feier ist aus Zeichen und Symbolen gewoben, deren Bedeutung in der Schöpfung und in den menschlichen Kulturen wurzelt, in den Ereignissen des Alten Bundes deutlicher zutage tritt und in der Person und im Werk Christi vollständig geoffenbart wird. Pater Jörg Thiemann, wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Wie wird Liturgie gefeiert?
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wie wird Liturgie gefeiert? Darüber möchte ich gerne mit Ihnen nachdenken. In einem ersten Punkt möchte ich darauf eingehen, über die Bedeutung gottesdienstlicher Feier im Leben der Menschen. In allen menschlichen Kulturen stellt sich die Frage nach einem höheren Wesen. Sind wir aus Zufall erschaffen oder steckt hinter der Schöpfung eine Macht, eine persönliche Macht, welche die Welt und auch das Leben erschaffen hat? Dieser Glaube an eine höhere Macht, an ein höheres Wesen bringt es mit sich, dass die Menschen ebenso das Bedürfnis haben, mit dieser höheren Macht, mit Gott in Verbindung zu treten und Beziehung zu ihm aufzunehmen. Aus dieser Sehnsucht und aus diesem Wunsch heraus sind dann Kultfeiern entstanden. Die Menschen haben zu ihren Göttern immer aus verschiedenen Gründen gebetet. So konnte zum Beispiel der Dank ein Motiv sein für einen erfüllten Wunsch. Der Dank für das Leben und für das Gute, das die Menschen erfahren haben. Es wurden Kultfeiern gehalten vor Kriegen, um die Götter um einen Sieg über einen Feind zu bitten. Damit sind wir schon bei einem weiteren Motiv, dem Motiv der Bitte. Gerade dieses Motiv zeigt, wie sehr sich die Menschen von einer höheren Macht abhängig fühlten, wie sehr sie auf deren Hilfe und auch auf deren Schutz vertrauten. Ein nächstes Motiv zeigt sich darin, die höhere Macht gnädig zu stimmen. Die Menschen brachten Opfer dar, das Tier und oder ein Menschenopfer. Immer zeigt sich im Menschen auch ein Bewusstsein von persönlicher Schuld oder auch der Schuld eines ganzen Volkes. Wenn Menschen mit der höheren Macht, mit Gott, in Verbindung treten, dann geschieht das nicht bloß mit Worten. Es wird gesungen, es wird getanzt, es werden verschiedenste Körperbewegungen ausgeführt. Immer feiert der Mensch seinen Kult oder seinen Gottesdienst ganzheitlich. Dabei spielen auch die Naturelemente wie Feuer und Wasser eine sehr wichtige Rolle. Diese Naturelemente werden in vielen Kulturen als Götter verehrt. Es gibt Priester, es gibt Männer und Frauen, die dafür bestimmt sind, diese Feiern zu leiten. Wir finden all diese Elemente wieder in den gottesdienstlichen Feiern der Sakramente und der christlichen Gottesdienste. Auch wir Christen kommen zusammen, um Gott zu loben und zu preisen. Dabei ist gerade dieser Grund sehr wichtig. Er kommt in vielen Psalmen des Alten Testamentes vor. Der Mensch gelangt dort zu seinem eigensten Wesen wo er Gott dankt, wo er zum Ausdruck bringt, dass er von Gott abhängig ist und alles, was er hat, zuerst seinem Gott verdankt. Nicht die eigene Kraft ist entscheidend. Entscheidend ist das Wirken Gottes. Das zeigt sich besonders beim Erntedankfest. Die Juden kennen ebenfalls ein Erntefest. Doch auch das Motiv des Bittens ist in unserem Gottesdienst zu finden. Das zeigt sich in den Fürbitten. Diese sollen immer wieder die Anliegen der Welt, der Kirche und der Notleidenden einschließen. Jesus lädt uns ein zu bitten. Wir dürfen unsere Bitten immer in Vertrauen darauf sagen, dass Gott weiß, was wir brauchen, dass er unser Wesen besser kennt, als wir es kennen. Wir haben ebenfalls das Motiv der Reue und der Buße. Als Christen dürfen wir wissen, dass wir vor Gott als Menschen mit Fehlern und Schwächen dienen. Darum ist auch der Bußakt am Beginn einer jeden Messe sehr wichtig. Unsere Versöhnung mit Gott und natürlich auch mit dem Mitmenschen zeigt sich im Sakrament der Beichte, wie auch in den Bußgottesdiensten, die in vielen Gemeinden gefeiert werden. Wir feiern Gottesdienste, um mit Gott in Beziehung zu treten. Dabei dürfen wir immer wissen, Gott kommt schon auf uns zu. Unser Beten, unser Tun ist immer nur eine Antwort darauf, dass Gott uns bereits angesprochen hat. Als Christen feiern wir einen ganz persönlichen Gott. Dieser zeigt sich in der Geschichte der Menschen als der Jahweh, als der Ich Bin, der Ich Bin da. Gottesdienst. Wir dienen Gott. Aber Gott dient auch uns Menschen. Dabei spielen in der Liturgie, sei es in der Feier der Sakramente, sei es in der Feier der Eucharistie, alle Elemente eine Rolle, die auch im alltäglichen Leben wichtig sind. Im Rahmen der gottesdienstlichen Feier bekommen sie ihre besondere Bedeutung. Es sind nicht nur die einzelnen Elemente wichtig, es sind auch die Zeichen wichtig, die Körperhaltungen, die Gebete. So zeigt zum Beispiel die Kniebeuge unsere Ehrfurcht vor Gott. Der Mensch macht sich klein vor Gott, er weiß sich abhängig. Die offene Hand beim Beten zeigt, wir sind bereit, von Gott zu empfangen, oder Gott hält für alle Menschen seine Arme offen. Verschiedenste Handlungen, verschiedenste Zeichen fließen in der Liturgie der Kirche ein. In einem zweiten Punkt betrachte ich das Besondere der christlichen Liturgie, Jesus der Liturge. Das Besondere der christlichen Liturgie im Vergleich mit der nichtchristlichen Liturgie besteht darin, dass sie ein Dialog ist zwischen Gott und Mensch. Dabei spricht Gott zuerst den Menschen an. Gott kommt zum Menschen in seinem Wort. Gott schenkt sich zum Beispiel in der Eucharistie in den Gestalten von Brot und Wein. Hier wird die Liebe Jesu, seine Hingabe und auch seine Auferstehung neu gegenwärtig. Wenn hier vom Opfer gesprochen wird, dann bedeutet es die Gabe, die Gott dem Menschen schenkt, die Hingabe, die Weggabe. Der Mensch gibt die Antwort auf Gottes Anruf. Im Hören auf Gottes Wort, in seinen Gebeten, die sich als Dank- und als Fürbittgebet zeigen, antwortet der Mensch auf die Liebe Gottes. Das Volk ist zugleich Empfangender wie auch Handelnder. Lange Zeit war die heilige Messe der Dienst des Priesters. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil aber ist die Beteiligung des Volkes in der Messe wieder entdeckt worden. Dass Gottesdienst in der Kirche Dialog ist, ist durch das Handeln Gottes möglich geworden. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Damit hat Gott den menschlichsten aller Wege gewählt, wie es Gregor Maria Hanke, der Eichstätter Bischof, beschrieben hat. In der Begegnung des Menschen mit der Person Jesu Christi geschieht Gottesdienst und Liturgie. Die Liturgie zielt daraufhin ab, dass Jesus Christus uns Menschen begegnet. Nicht der Priester ist es, der die Liturgie feiert. Der Priester feiert die Liturgie immer in Stellvertretung. Der eigentliche Liturge ist Jesus selbst. Er ist der ewige Hohepriester. Das ist auch festgeschrieben in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Christus ist in seiner Kirche immer da gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe, sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht, denn derselbe bringt das Opfer jetzt dar durch den Dienst der Priester, der sich einst am Kreuz selbst dargebracht hat, wie auch vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, so dass immer, wenn einer tauft, Christus selber tauft. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, das er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt. Er, der versprochen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. In der Liturgie nehmen wir teil am Priesteramt Christi. Im Brief an die Hebräer wird Jesus als der Hohepriester beschrieben. Er ist der Hohepriester, der es nicht nötig hat, für die eigenen Sünden Opfer darzubringen. Er ist der hohe Priester, der sich selbst ein für alle Mal als Opfer dargebracht hat. In einem geistlichen Lesebuch von Michael Broch habe ich sinngemäß diese Gedanken über den Sinn des Sterbens Jesu am Kreuz gelesen. Lange Zeit stand der Gedanke der Sühne im Vordergrund. Jesus ist wegen unserer Sünden gestorben. Muss aber Gott durch ein blutiges Opfer seines Sohnes beschwichtigt werden? Jesus hat ein Opfer dargebracht, aber es war ein Opfer aus Liebe zu uns Menschen. Das Leben von Jesus lief auf seinen Tod am Kreuz hinaus. Jesus gab sich hin. Doch geschah es aus reiner Liebe zu uns. Diese Liebe wird in jeder gottesdienstlichen Feier gegenwärtig. Und diese Liebe wird in der Liturgie verkündigt, bis er kommt in Herrlichkeit. In jeder gottesdienstlichen Handlung schenkt uns Christus seinen Heiligen Geist, der uns mit ihm vereint. So ist es wichtig, wie Gregor Maria Hanke schreibt, die Kraft seines Todes und einer Auferstehung zu verkosten, derer wir in seinen Sakramenten und in seinem Wort teilhaftig werden. Wenn aber Christus derjenige ist, der der Liturgie vorsteht, dann sollte jeder Feiernde sich bewusst bleiben. Es kommt auf Jesus an, nicht auf den Zelebranten. Das Heil und der Segen sind von Gott geschenkt.
Wie wird Liturgie gefeiert? Das ist das Thema unserer heutigen Katechismus-Sendung. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir hören nun den zweiten Teil unseres Referenten, Marienhiller-Missionar Pater Jörg Thiemann.
In einem dritten Punkt möchte ich gerne sprechen über die Eucharistie, Worte und Zeichen und jüdische Bedeutung. Der Bedeutung der Eucharistie werden wir näher kommen, wenn wir uns klar machen, wie Jesus geglaubt, gebetet und auch gelebt hat. Jesus war Jude. Er betete die Gebete der Juden. Seine Frömmigkeit, seine religiösen Wurzeln sind als der Ursprung der Eucharistie anzusehen. Für das Verständnis der Eucharistie ist das jüdische Pascha-Fest sehr wichtig. Nach Überzeugung der drei Evangelisten hat Jesus die Eucharistie beim Abendmahl bei einem Pascha-Mahl gestiftet. Bei den drei Evangelisten beziehe ich mich auf Matthäus, Markus und Lukas. Wenn wir Christen das Osterfest feiern, feiern die Juden das Pascha-Fest. Für uns ist das Osterfest das Fest der Auferstehung, das Fest der Befreiung aus den Fesseln des Todes. Die Juden feiern jedes Jahr das Fest der Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten. Für sie ist es die Nacht aller Nächte. Es ist ein Mahl zur Erinnerung an ein Handeln Gottes am Volk Israel. Jedoch wird auch die Erinnerung das Handeln Gottes gegenwärtig. Ebenso wird auch die Hingabe Jesu in der Eucharistie stets gegenwärtig. Wenn wir den Bericht der Bibel über das Pascha-Fest lesen, dann können wir einige wichtige Elemente entdecken, die auch in unserer Eucharistiefeier zu erleben sind. Gott trägt den Juden auf, sich zu sammeln. Mindestens 10 Menschen sollen anwesend sein bei einer Tischgemeinschaft. Es soll Brot genommen werden. Dieses muss aber ungesäuert sein. Dann soll ein Lamm geschlachtet werden. Mit dem Blut des Lammes soll der Türpfosten bestrichen werden. Dieses Blut des Lammes rettete die Israeliten vor dem Tod. Auch der Wein darf nicht fehlen. Einige Parallelen können wir entdecken. Brot, Wein und Lamm. Jedes Jahr feiern die Juden dieses Mahl. Im jüdischen Glauben ist es auch der Seder genannt. Viele Riten kennzeichnen den Seder. Jesus hat Brot und Wein genommen an den Stellen, die dafür auch im Seder vorgesehen sind. Am Anfang nahm er das Brot und nach dem Sättigungsmahl nahm er den Wein. Über die Gaben hat er den Lobpreis gesprochen. Der Lobpreis ist ein sehr wichtiges Element im Seder, wie auch in der Eucharistie. Über das Brot hat Jesus auch nach Aussagen des Evangelisten Markus die neuen Worte gesprochen: Das ist mein Leib. Am Ende hat Jesus dann den Becher genommen. wieder ein Gebet gesprochen und gesagt, Markus nennt es das Dankgebet, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Jesus gibt durch seine Worte den Gestalten von Brot und Wein eine ganz neue Bedeutung. Brot und Wein werden sein Leib und sein Blut, das er am Kreuz hingegeben hat. Brot und Wein sind nicht nur Zeichen, dass Jesus da ist. Das vom Priester gewandelte Brot und vom Priester gewandelte Wein ist Jesus Christus selbst. In den jüdischen Dank- und Lobgebeten hat die Eucharistie ihre geistigen und spirituellen Wurzeln. Die vier Hochgebete der Liturgie sind Lob- und Dankgebete, die den jüdischen Gebeten sehr nahe kommen. Hier sind zwei jiddische Worte wichtig zur Erklärung. Die jiddische Sprache kennt das Wort Broche, das sich wiederum aus dem hebräischen Beracha kommt. Die Broche ist ein Segen. Dabei geht dieser Segen nicht nur von Gott zu den Menschen. Der Mensch bittet und Gott segnet. Aber auch der Mensch kann seinerseits Gott den Segen zusprechen. Das Gebet, das heute bei der Opferung gesprochen wird, Broche, ist ganz wörtlich jene Segnung und Preisung, die heute noch täglich als jüdisches Tischgebet gebraucht wird. Dort heißt es, gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, dass es uns das Brot des Lebens werde. Das ist das Gebet, das der Priester meistens leise, manches Mal aber auch vernehmlich über das Brot bei der Gabenbereitung spricht. Über den Wein spricht der Priester dasselbe Gebet. Es kommt nun ein wenig anmaßend vor, dass der Mensch Gott segnet. Gepriesen bist du, Herr unser Gott. Das kann auch übersetzt werden mit gesegnet bist du, Herr unser Gott. Doch ist das für den jüdischen Beter keine Schwierigkeit, denn der Mensch segnet Gott zurück. Es ist der Dank für die empfangenen Gaben, der Dank für Gottes gutes Handeln an uns Menschen. Am Beginn des Hochgebetes spricht der Priester, lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir antworten, das ist würdig und recht. Auch in der anschließenden Präfation wird zuerst der Grund für den Lobpreis genannt. Es wird an Gottes große Taten erinnert. Der genaue Inhalt variiert natürlich je nach Anlass. Wieder wie bei der Broche, so wird die Atmosphäre bestimmt vom Dank und Lobpreis Gottes. Gott ist den Menschen nahe. Aber wie nahe Gott den Menschen in Wirklichkeit ist, hat sich erst in Jesus Christus gezeigt. Er ist so nahe, dass er sich uns zur Speise in den Gestalten von Brot und Wein gibt. Am wichtigsten zeigt sich bei der Eucharistiefeier der Gemeinschaftsgedanke. Essen und Trinken, das hat immer mit Gemeinschaft zu tun. Feste werden mit einem gemeinsamen Essen begangen. So haben wir Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Dabei ist Gott der Einladende und der Gastgeber. In einem vierten Punkt betrachte ich die Taufe, Zeichen und Symbole aus dem Alten Testament. Ich möchte als ein weiteres Beispiel das Sakrament der Taufe herausgreifen. Auch hier zeigt sich, was im Kompendium wie auch im katholischen Katechismus im Artikel 1145 geschrieben ist. Die liturgische Feier ist aus Zeichen und Symbolen gewoben, deren Bedeutung in der Schöpfung und in den menschlichen Kulturen wurzelt. In den Ereignissen des Alten Bundes deutlicher zutage tritt und in der Person und im Werk Christi vollständig geoffenbart wird. Diese aus dem Kompendium zitierte Aussage lässt sich deutlich machen am Element des Wassers. Wasser ist für alle Kulturen das Zeichen für das Leben schlechthin. Der Mensch besteht zu einem Großteil aus Wasser. Dabei hat es auch eine religiöse Bedeutung. So pilgern die Hindus zum Beispiel in ihrem Leben zum Fluss Ganges, um sich reinzuwaschen von ihren Sünden. Die Bedeutung für die Taufe und auch der Taufe zeigt sich im Segensgebet während der Taufe über das Wasser. Hier zeigt sich die Verbundenheit der Christen mit der Geschichte des israelitischen Volkes. Ich würde Sie einladen, dieses Gebet einmal zu hören. Es ist ein sehr schönes und auch ein sehr tiefes Gebet. Wir preisen dich, allmächtiger, ewiger Gott. Mit unsichtbarer Macht wirkst du das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt, dass es Hinweise auf das Geheimnis der Taufe. Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut ist ein Bild für die Taufe. Denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. Die Kinder Abrahams hast du trockenen Fußes durch das Rote Meer geführt und sie befreit aus der Knechtschaft des Pharao. So sind sie ein Bild der Getauften, die du befreit hast aus der Knechtschaft des Bösen. Wir preisen dich, allmächtiger Vater, für deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er wurde von Johannes im Jordan getauft und von dir gesalbt mit dem Heiligen Geiste. Als er am Kreuz erhöht war, flossen aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung gab er den Jüngern den Auftrag: Geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, schau gnädig auf deine Kirche und öffne ihr den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange vom Heiligen Geist die Gnade deines eingeborenen Sohnes. Die Menschen, die du als dein Abbild geschaffen hast, reinige im Sakrament der Taufe von der alten Schuld. Aus Wasser und Heiligem Geist geboren, lass sie auferstehen zu neuem Leben. Nun berührt der Zelebrant mit der rechten Hand das Wasser und spricht: Durch deinen Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in seinen Tod, mit ihm zum Leben auferstehen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. In diesem Gebet zeigen sich wichtige Heilsereignisse im Alten Bund. Durch Gottes Geist bekommt das Wasser heiligenden und rettende Kraft. In der Geschichte von der Sündflut zeigt sich das Wasser als zerstörende, aber auch als reinigende Macht. Das sündige Leben wird vernichtet. Doch in den Gedanken des Gebetes zeigt sich auch hier, das Sündige, das Fehlerhafte muss vernichtet werden, um einen neuen Anfang für ein heiliges Leben zu eröffnen. Ein wichtiges Schlüsselerlebnis des Volkes Gottes ist die Rettung am Schilfmeer. Gott hat mit starker Hand die Israeliten aus der Hand des Pharao befreit. Durch Gottes Handeln allein und nur durch sein Handeln wurden die Israeliten befreit. Durch das Sakrament der Taufe wird uns eine neue Freiheit geschenkt von allem, was uns im Leben unfrei machen will. Jesus wird auch als der neue Mose bezeichnet, der uns aus der Knechtschaft der Sünde, das heißt aus der Ferne von Gott, befreit. Weiter weist dieses Segensgebet auf die Taufe Jesu hin. Johannes hat die Taufe zur Vergebung der Sünden gespendet. Indem Jesus sich taufen lässt, macht er sich eins mit uns sündigen Menschen. Dabei ist zu bedenken, dass das Wort Sünde sich nicht allein auf Taten bezieht. Sünde bedeutet immer auch die Abkehr von Gott. Unser Leben als Christ bzw. als Christin ist eine beständige Umkehr zu Gott. Die Jünger werden aufgefordert zu taufen. Sie sollen den Menschen das neue Leben schenken. Das geschieht eben nicht nur in Worten, sondern auch in Zeichen der Taufe. Wort und Zeichen bilden ein Sakrament. Für ein Sakrament sind die Worte wichtig, die die Bedeutung der Zeichen herausstellen. Ständig werden wir an die Taufe erinnert. Beim Betreten der Kirche bekreuzigen wir uns mit Weihwasser als Erinnerung an die Taufe, dass hier unser Leben als Christ bzw. Christin begonnen hat. Wenn der Priester mit dem Aspergil durch die Kirche geht und segnet, dann erinnert er an die Taufe. Werden Gegenstände gesegnet, so wird das immer mit Weihwasser getan. Gott spendet Leben und Segen. Gott will Gutes zusagen. Dabei ist unsere Bereitschaft, bei der Taufe uns taufen zu lassen oder die Taufe der eigenen Kinder nur eine Antwort auf die Liebe Gottes. Wir sind bereit, dass Gott an uns handeln kann. Wir können unser Leben als Christinnen nur führen in der Kraft des Heiligen Geistes. Zum Schluss des Gebetes wird die Taufe damit verglichen, dass wir mit Christus begraben sind, aber auch mit ihm zum Leben auferstehen. Dreimal gießt der Priester Wasser über den Kopf des Kindes. Das Kind wird mit neuem Leben beschenkt, es wird gereinigt von der Schuld. Eine andere Möglichkeit ist das Untertauchen. Der alte Mensch wird untergetaucht, der neue Mensch steigt aus dem Wasser auf. Der neue Mensch wird auch bildlich dargestellt durch das Taufkleid, das dem Täufling übergestreift wird. Der Täufling hat Christus angezogen. In der Taufe wird das neue Leben geschenkt. Wir werden auf den Glauben an die Auferstehung getauft. Deswegen wird die Taufe an der Osterkerze, die den auferstandenen Jesus symbolisiert, entzündet. Punkt 5. Schlussgedanken. In der Feier der Gottesdienste, sei es die Feier der Eucharistie, sei es die Spendung eines Sakramentes, zeigt sich, wie sehr die Liturgie ein zutiefst menschliches Geschehen ist. Die Symbole und die Zeichen, die aus dem Alltag entnommen sind, bekommen in der Feier der Liturgie ihre besondere Bedeutung. Diese aber lehnt sich daran an, welche Bedeutung sie im täglichen Leben haben. Wasser, es reinigt, es ist da zum Trinken, es schenkt Leben. In der Taufe schenkt es neues Leben, reinigt von Schuld. Brot, ein wichtiges Grundnahrungsmittel im Leben. In der Eucharistie wird es zum Leib Christi, zu dem, was wir Menschen brauchen. In der Liturgie schenkt uns Gott sein Heil.
Wie wird Liturgie gefeiert? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb mit Marian Hiller, Missionar Pater Jörg Thiemann, Seelsorger im Benediktushof Maria Feen als Referent. Liebe Hörer, wenn Sie diesen Vortrag noch einmal nachhören oder verschenken möchten, haben Sie die Möglichkeit, einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08 328 921 120 zu bestellen. Oder gehen Sie einfach auf unsere Homepage www.horeb.org. Auch dort kann die Sendung unter Podcast nachgehört oder heruntergeladen werden. Herzlichen Dank, Pater Jörg Thiemann, für Ihre Ausführungen. Darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten?
Ja, das möchte ich gerne tun. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria und aller Heiligen segne und behüte sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren.